PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe der Bildungswelle. Ich bin Jakob, euer Host, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gleich zu Beginn habe ich wieder ein spannendes Thema aus dem PHKA-Kosmos für euch. Wie fliegt eigentlich eine Drohne? Kann ein kleiner Roboter wirklich ein Herz zeichnen? Und wie schwer ist Programmieren wirklich? Antworten auf diese Fragen gibt's im Open Lab des Lehr-Lern-Labors Informatik an der PH Karlsruhe, immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr. Ich habe für euch das Open Lab besucht, mit der Gründerin Frauke Ritter gesprochen und mit dem Informatiklehramtsstudenten Simon Wenz aus dem vierten Semester, der das Ganze betreut, gesprochen. In den nächsten 5 Minuten erfahrt ihr, warum sich ein Besuch im Open Lab lohnt, auch für alle, die kein Informatikstudium auf dem Schirm haben. Mittwoch, kurz vor 4. Im Lehr-Lern-Labor Informatik an der PHKA werden Roboter angeschaltet, Drohnen klargemacht und VR-Brillen aufgesetzt. Zeit fürs Open Lab. Ein offenes Mitmachprojekt für alle, die Lust auf Informatik haben. Student Simon Wenz erklärt, worum es hier genau geht.
Also das Open Lab ist einfach für Studierende. Da können die vorbeikommen und sich ein bisschen über Informatik informieren und einfach mal ein bisschen Informatik live erleben, ein paar Sachen ausprobieren. Wir haben ein paar Roboter da, wir haben eine Drohne da, wir haben VR-Brillen.
Das klingt spannend, ist aber keine reine Technikshow. Die Idee dahinter hat eine klare Mission, wie Frauke Ritter, die das Open Lab mitbegründet hat, erzählt.
Naja, also wir haben ja hier viele Gadgets, die wir hier haben. Also wie ja der Simon auch schon gesagt hat, mit Robotern und Drohnen und so. Und der Gedanke war, dass man es eben noch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und eben auch Studierende, die sich dafür interessieren oder vielleicht nicht Informatik studieren, das mal ausprobieren können. Das kann man ja auch in anderen Fächern nutzen. Mathe oder so bietet sich da auch an. Und naja, und vielleicht kriegen die ja dann auch Lust, doch noch Informatik zu studieren. Ne?
Tatsächlich richtet sich das Open Lab an alle. Informatikinteressierte, an Lehramtsstudis, aber auch an Neugierige, die Informatik vielleicht bisher eher nerdig fanden.
Ja, also ein Problem ist, dass viele ja in der Schule selber keinen Informatikunterricht hatten und deswegen dachten, naja, das sind nur so Nerds, die mit keinem reden so ein bisschen. Aber ich finde, wir sind ja nerdy in the good way. Wir reden mit Leuten und wir sind total aufgeschlossen. Und es ist ja total wichtig in unserer digitalisierten Welt, dass wir als Informatiklehrer oder auch hier an der Hochschule eben versuchen, diese digitalisierte Welt in der Breite als Allgemeinbildung eben auch aufzuklären so ein bisschen. Und deswegen ist das Fach so wichtig und deswegen ist das Open Lab mit den verschiedenen Robotern, die natürlich sofort einen Mitmachcharakter haben, so wichtig, dass wir mehr für unser Fach auch begeistern können.
Und wie gelingt der Einstieg in ein so komplexes Thema? Am besten spielerisch, mit kleinen Robotern, die Linien folgen, Herzchen malen oder Geräusche machen.
Wir haben Thymios, die kann man über blockbasierte Programmierung, kann man die steuern und ein bisschen rumfahren lassen. Die haben oben ein Loch für einen Stift zum Beispiel, kann man einen Code schreiben, dass sie zum Beispiel eine Blume zeichnen sollen. Die haben Abstandssensoren, die haben alles mögliche andere, die haben LEDs, die haben Lautsprecher, also man kann die auch noch irgendwelche Sounds abspielen lassen.
Auch eine kleine Drohne ist mit dabei. Sie lässt sich programmieren und durch Parcours steuern. Für die Steuerung braucht es keine Vorkenntnisse, nur ein bisschen Neugier.
Also es ist natürlich gut, wenn man schon mal mit Scratch gearbeitet hat oder generell mit blockbasierter Programmierung, aber generell ist es eigentlich so einfach, dass man das auch einfach durchs Lesen der Blöcke versteht, wie das funktioniert. Also man kann auch sehr gerne ohne Vorkenntnisse herkommen.
Und genau darum geht's. Erstmal ausprobieren, Technik verstehen, denn Informatik ist längst Teil unseres Alltags und doch für viele ein ganz schönes Rätsel.
Also jeder benutzt Smartphones, jeder benutzt täglich KI, aber auch sämtliche andere Programme und keiner weiß momentan, was eigentlich dahinter steckt. Es sei denn, man interessiert sich privat dafür. Und da kommt eben dieses allgemeinbildende Fach Informatik rein. Und da ist eben unser Open Lab ein Eingangstor dafür, sich für Informatik auch zu begeistern.
Simon Wenz ist das beste Beispiel dafür. Angefangen hat alles mit Gaming, geblieben ist die Faszination für das, was hinter dem Bildschirm passiert.
Also ich mache schon immer viel mit dem PC. Also ich bin auch natürlich jemand, der viel zockt oder gezockt hat. Schon als kleines Kind halt. Und seitdem ist natürlich die Interesse an Computern irgendwie da und irgendwie stößt man dann natürlich auch mal aufs Programmieren. Ich habe selber zwar nie wirklich großartig versucht zu programmieren, aber man guckt sich halt alles mal an und einfach dieses logische Zusammenspiel von den einzelnen Codezeilen und Blöcken.
Heute studiert Simon Informatik auf Lehramt im 4. Semester und will später als Lehrer nach Skandinavien auswandern. Dort sei Digitalisierung weiter und das Umfeld für Informatiklehrer besser, wie er sagt. In Deutschland jedenfalls werden sie dringend gebraucht.
Also Informatiklehrer sind sehr gesucht. Da hat man wirklich an jeder Schule eigentlich echt eine Chance, vor allem halt an deutschen Schulen. Da ist auch die Fächerkombi dann fast egal. Also wirklich, wenn man Informatik hat und ihr bewerbt euch damit, dann werdet ihr eigentlich so gut wie genommen. Also das ist super.
Ob als zukünftiger Lehrer, als Bastler oder einfach aus Neugier, das Open Lab ist offen für alle. Es ist ein Ort zum Ausprobieren und zum Entdecken.
Ja, kommt doch gerne vorbei ins Open Lab. Ich würde mich freuen. Ihr könnt ein bisschen was ausprobieren. Ja, in Informatik entdecken.
Und was wünscht sich die Gründerin für die Zukunft des Open Labs?
Oh, das Open Lab spricht sich rum an der BH und wir haben ganz viele Studierende aus unterschiedlichen Fächern und die integrieren eben diesen Kerngedanken der Informatik, dieses algorithmische Denken eben vielleicht auch in andere Fächer, in Storytelling, in den sprachlichen Fächern, in Mathe kann man es gut integrieren, aber auch in den Naturwissenschaften, wenn man Messwerte erfasst und so. Und wenn man überall immer mal wieder ein bisschen die Informatik unterbringt, dann wären wir schon sehr glücklich.
Neugierig geworden? Dann schaut doch einfach mal vorbei. Immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr am Neugierig geworden? Dann schaut doch einfach mal vorbei. Immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr im Lehr-Lernlabor Informatik. Der Eintritt? Neugier genügt. Für diese Folge der Bildungswelle konnte ich auch wieder einen herausragenden Interviewgast gewinnen, und zwar Mechthild Gomoller. Sie ist Professorin für interkulturelle Pädagogik und Bildungsgerechtigkeit und leitet den Masterstudiengang Migration, Bildung und Demokratie an der PHKA. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Bildungsungleichheit, institutioneller Diskriminierung und in der Entwicklung Rassismus und diskriminierungskritischer Bildungspraxen. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Expertinnenrats Antirassismus der Bundesregierung. Ich freue mich, dass sie sich mit mir über die Herausforderungen und Chancen einer inklusiven Bildung in unserer vielfältigen Gesellschaft unterhalten hat. Sie haben eine Arbeitsdefinition für Rassismus für die öffentliche Verwaltung mitentwickelt. Wie ist denn diese Arbeitsdefinition entstanden? Was genau steht drin? Und wie hilft sie konkret dabei, Rassismus insbesondere an Bildungseinrichtungen einzudämmen?
Ja, also zuerst mal muss ich Sie in einem kleinen Wort korrigieren, nämlich das Wort gilt. Also diese Arbeitsdefinition ist nicht rechtlich verbindlich. Sie hat erstmal so den Status, dass sie als Handlungsorientierung für Behörden gedacht ist, die sich bemühen, ihre Praxis rassismuskritisch zu reflektieren und auch rassistische Diskriminierung abzubauen. Das ist nochmal so ein ganz wichtiger Unterschied von der rechtlichen Seite her. Obwohl es natürlich auch ganz klare Rechtsvorgaben gibt, die Rassismus verbieten in allen Formen. Ja, also der Hintergrund, vor dem diese Arbeitsdefinition zustande gekommen ist, Rassismus ist in Deutschland ja sehr spät in einer breiten Öffentlichkeit so als Problem in den Diskurs gekommen. Es war ja lange Zeit so, dass Rassismus jahrzehntelang als Problem der in Anführungszeichen bewältigten Vergangenheit des Nationalsozialismus damit ganz stark assoziiert wurde oder auch ins Ausland projiziert wurde, also die USA zu Zeiten der rassistischen Segregation oder Südafrika während des Apartheidsregimes. Also das wurde auch so in Deutschland als Rassismus verstanden oder Rassismus wurde mit Rechtsextremismus gleichgesetzt und als Problem an den Rändern der Gesellschaft verstanden, vor allem von Jugendlichen in Randgebieten und auch sozial randständigen Jugendlichen. Und das hat sich geändert in den 2010er Jahren durch die Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex und seinen gesellschaftlichen Ursachen und dann auch durch nachfolgende rassistisch motivierte Mordattentate und auch die Black Lives Matter-Bewegung, die aus den USA dann auch nach Deutschland gekommen ist, den Hashtag MeToo, in dem auch Menschen mit Rassismuserfahrungen diese Erfahrungen in Ämtern, in Schulen, nicht nur mit der Polizei, aber auch da in einer breiten Öffentlichkeit geteilt haben. Und so vor diesem Hintergrund ist Rassismus so in einer breiteren Öffentlichkeit als Problem und auch als strukturelles Problem diskutiert worden. Die Bundesregierung hat einen Kabinettsausschuss einberufen, um Maßnahmen gegen Rassismus zu entwickeln. Förderung von Forschung war da eine Maßnahme unter anderem. Da ist das Thema Behörden auch stärker in den Fokus gekommen. Und es wurde auch zum ersten Mal eine Beauftragte für Antirassismus eingesetzt im Bundeskanzleramt, Rem Alabali Radovan. Sie hat 2023 auch zum ersten Mal einen größeren Lagebericht zu Rassismus in Deutschland veröffentlicht. Und in diesem Lagebericht wurde auch institutioneller, struktureller Rassismus als Problem ganz zentral gesetzt. Aber es war ersichtlich, dass das in der Breite noch gar nicht anerkannt ist als Problembereich. Und da sollte diese Arbeitsdefinition, also sie hat dann einen Expertinrat einberufen, der diese Arbeitsdefinition entwickelt hat. Und das sollte vor allem diesem Problem des strukturellen und institutionellen Rassismus in einer breiteren Öffentlichkeit und vor allem auch in staatlichen Behörden mehr Aufmerksamkeit und Gewicht verschaffen.
Sie haben den strukturellen und institutionellen Rassismus bereits angesprochen. Wie genau zeigen sich denn solche Mechanismen im Schulalltag, insbesondere bei Schülern mit Migrationsgeschichte? Welche strukturellen Bedingungen führen dazu, dass schulische Entscheidungen als diskriminierend empfunden werden könnten? Und wie groß ist dieses Problem in Deutschland?
Also so im Alltagsverständnis oder auch in der Politik oder im Bildungsbereich, da wird Rassismus ja eher auf Einstellungen von einzelnen Menschen, die entweder nicht genügend informiert sind oder Stereotype und Vorurteile im Kopf haben. Also das wird so als ganz wichtige Ursache von Rassismus verstanden oder eben auch böswillige Absichten. Und weil Sie gerade nach der Verbreitung von institutionellem und strukturellem Rassismus gefragt haben, eigentlich zeigt die rassismuskritische Forschung international seit Jahrzehnten, dass eigentlich ein Großteil von Diskriminierung und eben auch rassistischer Diskriminierung in modernen Gesellschaften, die ja auch durch Institutionen, durch kleinteilige Bürokratien ganz stark geprägt sind, also dass so der Großteil der Diskriminierung durch verfestigte gesellschaftliche Strukturen, durch institutionelle Strukturen, durch Routinen, die oft überhaupt nicht hinterfragt werden und als selbstverständlich genommen werden von Akteuren. Also die produzieren einen Großteil von Diskriminierung und sogar oft bei wohlmeinenden Akteuren. Also dass man so hört von Lehrkräften zum Beispiel, die wirklich nicht diskriminieren wollen oder vielleicht auch keine rassistischen Vorurteile im Kopf haben, aber die sagen, nee, also Diskriminierung kann ich eigentlich nicht erkennen an unserer Schule. Also dass die Kinder mit anderen sprachlichen Voraussetzungen keinen Erfolg haben können, das ist ganz klar. Aber Diskriminierung gibt es bei uns nicht. Und das ist so die andere Sichtweise, die diese Perspektive der institutionellen Diskriminierung eröffnet. Da gilt das nämlich als Problem der Diskriminierung, wenn ein Bildungssystem nicht auf unterschiedliche sprachliche Bildungsvoraussetzungen in einem Großteil der Bevölkerung einstellt und diese Kinder dann vielleicht überhaupt keine Beachtung erfahren oder erschreckend wenig Beachtung im Unterricht, also gar keine Möglichkeit haben, Zugang zum Lernstoff zu finden, sich entsprechend auch nicht entwickeln können und dann eben oft auch die schlechten Beurteilungen bekommen und schlechte Chancen haben, auf einen weiterführenden Bildungsgang zu wählen, der vielleicht ihren Potenzialen entspricht. Also das ist zum Beispiel die Sprache ist zum Thema institutionelle Diskriminierung ein sehr großes Problem im deutschen Bildungssystem. Also vielleicht, um es nochmal anders zu sagen, diese Perspektive, das sind so unterschiedliche Perspektiven. Man kann eine gleiche Handlung einmal von der individuellen Seite her angucken. Hatte diese Person vielleicht wirklich Stereotypen geleitet, gehandelt? Und wenn man solche Vorfälle findet in Schulen, kann man aber auch andersrum aus der Perspektive der institutionellen Diskriminierung da drauf gucken und sich fragen, wie kann das eigentlich zustande kommen, dass so eine stereotypisierende Ansprache von Eltern, die vielleicht so defizitorientiert ist, dass eigentlich alle wissen, dass einzelne Lehrkräfte in einem Kollegium so agieren, aber niemand interveniert und wirft in den Raum, dass das Diskriminierung ist, was da passiert und dass es doch an der Zeit wäre, diese Praktiken zu reflektieren und da faire Praktiken und inklusivere Praktiken anzuwenden. Also es ist eine Frage der Perspektive. Man kann das in der Praxis nicht oft nicht so klar trennen, ob das jetzt individuell, institutionell, strukturell ist. Es sind eher so Perspektiven, um zu verstehen, wo liegen eigentlich die Ursachen, die Mechanismen, die negativen Folgen von Diskriminierung.
Und
Und
ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen. Bringen Sie Ihren Satz ruhig noch zu Ende.
ja, vielleicht so ganz hilfreich ist, also diese Unterscheidung, die ist auch im menschenrechtlichen Diskriminierungsschutz in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts anerkannt worden als Problem von Diskriminierung. Und so auf der rechtlichen Ebene sind so zwei Formen der institutionellen Diskriminierung geläufig, die auch konkreter machen, wo es da in den Schulen im Argen liegt. Also das ist einmal eine Form, es gibt direkte institutionelle Diskriminierung, die ist auf, die kann rechtlich zum Beispiel verankert sein, also ganz formal zustande kommen. Bis vor einigen Jahren war es noch so, dass Kinder mit unklarem Aufenthaltsstatus, geflüchtete Kinder, nicht gleichermaßen in die Schulpflicht einbezogen waren wie andere Kinder in Deutschland. Das hat sich schon lange verändert. Aber es gibt auch Formen der direkten institutionellen Diskriminierung, die nicht so formal explizit zustande kommen, sondern eher durch Praktiken, die so in den Grauzonen des Handelns in Schulbehörden oder in Schulen zustande kommen. Also so ein Beispiel, dass bei der Aufnahme von Kindern in einer Grundschule so, wenn eigentlich die Sprache kein entscheidendes Kriterium für eine Zurückstellung sein dürfte, dass dann bei Kindern, die nicht die sprachlichen Voraussetzungen mitbringen, die die Schule sich wünscht im Deutschen, noch mal ein paar Mal geguckt wird und dann vielleicht auch an den rechtlichen Vorgaben vorbei so ein Kind noch mal zurückgestellt wird. Also in Organisationen finden auch gibt es auch viele ungeschriebene Regeln, implizite Regeln, über die oft gar nicht so gesprochen wird. Und das kann man auch als eine direkte Form von institutioneller Diskriminierung einordnen. Aber es findet halt so auf der informellen. Und das neben diesen Formen der direkten institutionellen Diskriminierung gibt es in der Forschung auch den Begriff der indirekten Diskriminierung oder institutionellen Diskriminierung. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gibt es dafür den Begriff der mittelbaren Diskriminierung. Und damit ist gemeint, dass Strukturen und Praktiken, die eigentlich neutral sind und jetzt keine Gruppe spezifisch benachteiligen, für einzelne Gruppen doch nachteilig sind, weil soziale Gruppen unterschiedliche Voraussetzungen haben, um solche Kriterien zu erfüllen. So ein Problem, das im deutschen Schulsystem auch von internationalen Menschenrechtsorganisationen immer wieder angemahnt wird, ist die frühe Selektion nach der vierten Grundschulklasse, dass eine strukturelle Benachteiligung für Kinder darstellt, die mit anderen Erstsprachen als Deutsch groß werden. Also man weiß aus der Spracherwerbsforschung, dass Kinder, die ungefähr 5 bis 9 Jahre brauchen, wenn sie mit anderen Sprachen groß werden als mit der Unterrichtssprache. Also brauchen sie eine längere Zeit, um mithalten zu können mit Gleichaltrigen. Und wenn sie dann im Kindergarten oder in der Grundschule vielleicht erst systematisch Deutsch als Zweitsprache erlernen können, also, oder Deutsch als Unterrichtssprache, dann sind sie benachteiligt bei der Entscheidung nach der 4. Klasse, wenn da oft sozusagen perfekte Deutschkenntnisse als Zugangskriterium für eine zum Gymnasium herangezogen werden.
Sie haben gesagt, dass an Schulen kaum offen über das Thema Rassismus gesprochen wird. Welche politischen oder strukturellen Veränderungen wären denn notwendig, damit dieser Dialog jetzt offener geführt werden kann und damit vielleicht Schulen tatsächlich Lösungen erreichen?
Ja, Dialog öffnen ist schon mal ein gutes Stichwort. Man müsste tatsächlich Räume schaffen im Schulkontext, also in einzelnen Schulen, aber auch in den größeren Netzwerken, in denen Schulen stehen und arbeiten, um über Rassismus und Diskriminierung zu sprechen. Damit das passiert, sind so Veränderungsschritte wie zum Beispiel diese Arbeitsdefinition und dass die möglichst verbreitet wird und auch ernst genommen wird als ein Leitfaden, an dem sich Schulpraxis auch orientieren können. Das ist so ein wichtiger Schritt. Es bestehen aber auch noch große Rechtslücken im Diskriminierungsschutz, gerade in Bezug auf das Schulsystem in Deutschland. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz müsste da entsprechend weiterentwickelt werden. Also Schülerinnen und Schüler sind immer noch ungenügend geschützt vor Diskriminierung in Schulen. Also diese Lücken müssten geschlossen werden. Das ist ein wichtiger Schritt werden Landesantidiskriminierungsgesetze, wie es zum Beispiel in Berlin schon gegeben ist, in die auch der Schulbereich einbezogen ist. Aber das Thema Diskriminierung müsste auch ganz konsequent in den Landesschulgesetzen aufgenommen werden. In einigen Bundesländern ist das schon der Fall und das müsste auch noch ausgeweitet werden. Also die gesetzliche Ebene ist wichtig. Es ist Diskriminierung, Rassismus, das sind in der Schulpraxis sehr verunsichernde Themen. Also die werden auch nicht nur aus Böswilligkeit oder Ignoranz tabuisiert, sondern auch, weil es oft sehr schwierig ist, sich mit diesen Fragen verantwortlich auseinanderzusetzen. Und was Akteure in Schulen zum Beispiel brauchen, ist auch ein klarer Auftrag, diese Themen ernst zu nehmen. Und der muss zum Beispiel von den Schulbehörden kommen. Und im Moment unter diesem Stichwort der Schulautonomie wird da zu viel an Verantwortung ausschließlich an die Schulen delegiert. Also da müssten auch die übergeordneten Behörden sich ein Stück verantwortungsbewusster zeigen. Aber auch die Schulleitungen haben da eine ganz wichtige Rolle in ihren Schulen, Verantwortung für diese Themen zu übernehmen und auch dem Kollegium der Eltern- und Schülerinnenschaft zu vermitteln, dass hier jedes Kind vor Diskriminierung geschützt wird, ist ein wichtiges Anliegen. Es müsste zum Beispiel im Leitbild aufgenommen sein, eine Schule bräuchte Ansprechpersonen für diskriminierungskritische Vorfälle, die müssten informiert sein, mit welchen externen Stellen, Beschwerde- oder Beratungsstellen sie zusammenarbeiten könnten, an die sie Eltern empfehlen können. Es dürfte keine große Verunsicherung entstehen, wenn solche Fälle offenkundig werden. Also da müssten auch Praktiken etabliert sein. Was macht man in solchen Situationen? Weil so eine Unsicherheit, zum Beispiel in einem Lehrerinnenkollegium, kann oft dazu führen, dass am Ende nichts passiert und dann die Betroffenen selbst, die Kinder und Jugendlichen oder die Eltern beschämt und verletzt zurückgelassen werden. Also da müsste man auch innerhalb von Schulen und auch in Zusammenarbeit mit Akteuren im Umfeld von Schulen und auch mit Eltern und Schülerinnen selbst entsprechende Strukturen aufbauen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Handlungsrahmen, den man dafür nutzen sollte, ist die Schulentwicklung. Also alle Schulen sind verpflichtet, die Qualität ihrer Angebote, Prozesse und Arbeitsweisen und auch Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, zu reflektieren und auch zu verbessern. Dafür gibt es auch Instrumente, die eine Bedeutung haben im Schulalltag. Und in diese Prozesse müsste man das Thema Rassismus, Diskriminierung oder andersherum eine Inklusions- und diversitätsbewusste Schulkultur und Lernkultur zu entwickeln. Das sollte man in diese Instrumente aufbauen. Das hat sich auch in anderen Bildungssystemen und im Ausland als vielversprechend erwiesen. In Deutschland gibt es auch so regional begrenzt Programme, die nach diesem Ansatz arbeiten. Und das macht wirklich eine Veränderung.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, um schon in der frühkindlichen Bildung für das Thema Diskriminierung zu sensibilisieren? Wie kann man denn kleinen Kindern altersgerecht vermitteln, was diskriminierendes Verhalten ist, ohne sie zu überfordern oder ohne sie zu politisieren?
Ja, dass kleine Kinder sich für diese Fragen nicht interessieren oder unsensibel sind für diese Fragen, das ist ein Mythos, so dieser Mythos vom unschuldigen Kind, der auch unter Eltern oder auch unter Pädagoginnen noch stark verbreitet ist. Die Forschung zeigt, dass das mitnichten der Fall ist, sondern dass Kinder schon sehr früh, also im Alter von 3 Jahren, fängt das schon an, eine Sensibilität für Machtverhältnisse in ihren sozialen Kontexten und auch für Differenzen und Diskriminierung entwickeln. Natürlich nicht auf dem gleichen kognitiven Niveau wie ältere Kinder oder Erwachsene, aber in Vorform verstehen sie da sehr vieles und nehmen sie sehr vieles wahr. Und Kinder entwickeln auch schon sehr früh Vorstellungen von Gerechtigkeit und von Ungerechtigkeit. Und das sind Punkte, an denen dieses Projekt Kinderwelten, das folgt zu dem Anti-Bias-Ansatz, der wurde im Bereich der frühkindlichen Bildung in den USA entwickelt und ist dann in Berlin am Institut für den Situationsansatz der Freien Universität Berlin Ende der 90er und in den 2000er Jahren adaptiert worden für den deutschen Kontext. Und das ist ein sehr vorbildliches Programm, also ein sehr ausgetüfteltes Konzept für die pädagogische Arbeit mit jungen Kindern, in denen sie so in das basiert so auf so unterschiedlichen Schritten oder Elementen, die so ineinander greifen, also Stärkung der eigenen Ich-Identität der Kinder, auch eine Auseinandersetzung mit denen, also die Kinder werden angeleitet, eine Auseinandersetzung mit ihren Bezugsgruppen zu führen und ja, das baut so aufeinander auf und die Kinder werden auf eine altersgerechte Art an Fragen von Verschiedenheit und Gleichheit, gleichen Rechten und Diskriminierung herangeführt und werden auch sogar ermutigt, selbst einzutreten für Belange, die sie wahr werden in der Zusammenarbeit, in der pädagogischen Arbeit mit den Erzieherinnen zum Beispiel, dass sie sich kritischen Farbkasten angucken mit Buntstiften, die Hautfarben abbilden wollen und dann vielleicht feststellen, dass ein Teil der Kinder, die in der Kita anwesend sind, deren Hautfarben überhaupt nicht abgebildet ist in diesem Kasten. Also solche Dinge, solche Übungen und Praxiseinheiten spielen da eine Rolle. Und was sehr vorbildlich ist in diesem Projekt, ist, wie so diese pädagogische Arbeit mit den Kindern, also die Bildungsarbeit, Erziehungs- und Bildungsarbeit verknüpft ist mit der Professionalisierung der Fachkräfte und der Organisationsentwicklung in den Kitas oder der Qualitätsentwicklung in den Kitas. Also diese Arbeit umfasst ganz gezielte Fortbildung der Erzieher innen und auch spezifische Fortbildung für Leitungskräfte, die ja in dem Feld dann auch andere Aufgaben haben. Es geht um die Gestaltung der räumlichen Umgebung und auch der Spiel- und Lernumgebung für die Kinder. Also dass, wenn zum Beispiel neue Gruppen kommen, die Erzieher innen mit den Eltern gemeinsam so einen kleinen Gang durch die Kita machen und zum Beispiel reflektieren, Ja, sind eigentlich alle Kinder auch, können die sich da wiederfinden in der Umgebung, wie sie gestaltet ist oder was fehlt? Also es ist eigentlich so ein kontinuierlicher Auseinandersetzungsprozess mit den pädagogischen Arrangements, von den Lernmaterialien her, von der räumlichen Umgebung her, von der Art, wie die Fachkräfte mit den Kindern kommunizieren oder auch mit Eltern kommunizieren. Also so diese Seite der Praxis wird ständig reflektiert und versucht weiterzuentwickeln. Und die zweite Säule ist die pädagogische Arbeit mit den Kindern. Und das greift so ineinander. Und das ist eigentlich ein ziemlich idealer Ansatz, der tatsächliche Veränderung und auch nachhaltige Veränderung von Praxis bewirken kann.
Welche Kompetenzen brauchen denn Lehrkräfte konkret, um gegen diskriminierende Strukturen vorzugehen oder um bei Konflikten unter Schülern vermitteln zu können?
Das ist auch eine große Frage. Ich kann die sicher nicht erschöpfend beantworten, aber so ein paar Punkte nennen, die sicher wichtig sind. Also so, ich glaube, unerlässlich ist eine Bereitschaft, selber zu reflektieren über die eigene Biografie, über die eigene Position in der Gesellschaft, über eigene Erfahrungen von Diskriminierung oder auch eigene Privilegien, die man hat im Vergleich zu anderen Menschen oder anderen Gruppen. Und ja, so eine Offenheit zu entwickeln, auch eigenes Handeln, auch das professionelle Handeln unter der Frage kritisch zu reflektieren und auch mit anderen darüber zu kommunizieren, wo da vielleicht auch ein Bias sein könnte oder wie man das eigene Handeln gerechter und inklusiver gestalten könnte. Also so diese so eine ganz grundlegende Offenheit und Bereitschaft, die auch was mit der persönlichen Auseinandersetzung, mit der eigenen Position und Lebensgeschichte zu tun hat, das ist sicher unerlässlich. Und da brauchen Lehrkräfte und auch angehende Lehrkräfte auch Räume, in denen sie sich geschützt fühlen können und sich auch mal mit mit solchen biografischen Bezügen auseinandersetzen können. Also das kann im Studium wäre das ideal, aber auch zum Beispiel durch Fortbildung für Lehrkräfte, die schon im Beruf stehen. Ja, so ein anderer wichtiger Bereich ist auch wirklich ein Hintergrundwissen, also ein Hintergrundwissen über Migration und die Folgen von Migration und Flucht in der Gesellschaft, über Differenz, über rechtliche Standards und Vorgaben, die es gibt. Und dann braucht man natürlich auch ein Praxiswissen, also welche Ansätze gibt es eigentlich, um Schulentwicklung zu nutzen, um in gemeinsamer Arbeit Praktiken darauf hin zu reflektieren, ob sie vielleicht diskriminieren, das ist oft auf den ersten Blick überhaupt nicht ersichtlich. Das kann auch keine Person alleine, sondern dazu braucht man auch Zeitgefäße und Räume im Schulalltag oder vor allem auch jenseits des Schulalltags im Rahmen von Fortbildung. Also man braucht ein didaktisches Wissen. Rassismus, Diskriminierung tauchen auch in Fachdidaktiken auf. Sie tauchen in Lehrmaterialien auf. Also Lehrmaterialien kritisch angucken zu können und ja, Wege zu finden, wie man Rassismus kritisch dann damit im Unterricht arbeiten kann. Das sind wichtige Voraussetzungen. Wie kann man im Stoff, in allen Fächern, wie kann man da diskriminierungskritisch und inklusionsorientiert arbeiten. Also es ist eine ganze Bandbreite von Kompetenzen, die da benötigt werden, von Selbstreflexivität, Hintergrundwissen, fachdidaktischem Wissen und so weiter, was da so benötigt wird. Aber ich glaube, so eine ganz entscheidende Kompetenz ist, wie ich das eigentlich gerade am Projekt Kinderwelten ein bisschen verdeutlicht habe, diese Bereitschaft und Fähigkeit, so ganz alltägliche eigene Praxissituationen und auch Praxiskontexte kritisch unter der Frage ja, beobachten zu können, wahrnehmen zu können, ob da vielleicht auch Diskriminierung stattfindet.
Jawohl, ich würde sagen, wir haben jetzt bestimmt noch 3, 4 Minuten im Meeting. Ich würde Ihnen jetzt schon mal den neuen Link schicken und das Meeting hier beenden und wir sehen uns dann gleich wieder. Alles klar. Dann ist gut, dass mir das jetzt auffällt. Also, Sie können noch mal ansetzen. Sorry.
Ja, Verantwortungsgemeinschaft meint in dem Zusammenhang, dass die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung eben nicht als Aufgabe von Einzelnen definiert wird, sondern ganz klar ist, das kann nur die Schule gemeinsam, das Kollegium gemeinsam mit einer ganz klaren Position der Schulleitung zu diesen Fragen, dass deutlich wird, es braucht Unterstützung, es braucht den Dialog mit Eltern, mit SchülerInnen und zum Beispiel auch die Behörden sind da natürlich auch wichtig, aber auch Institutionen im Umfeld der Schule, also zivilgesellschaftliche Einrichtungen wie zum Beispiel Elternvereine oder migrantische Selbstorganisationen können da auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Und also grundlegend ist so dieses Verständnis, gerade strukturelle Formen von Benachteiligung und Ausgrenzung, die können selten von einzelnen Personen wirksam bekämpft werden, sondern dafür muss man in gemeinschaftlicher Arbeit Handlungsstrategien entwickeln und auch Bedingungen schaffen, die diese Diskriminierung wirksam unterbinden können.
Wie lässt sich das Verhältnis zwischen individuellem und institutionellem Rassismus beschreiben? Gibt es beides unabhängig voneinander oder hängen die Phänomene untrennbar miteinander zusammen?
Institutioneller und individueller und struktureller oder institutioneller Rassismus, das sind analytische Unterscheidungen, das sind verschiedene Perspektiven auf Probleme in der Praxis, die oft eine individuelle Seite haben und auch eine institutionelle Seite. Also dass zum Beispiel vielleicht Menschen mit Ressentiments, dass Ressentiments sind förderlich, dass vielleicht auch im Schulunterricht bestimmte Kinder nicht fair behandelt werden, aber dass diese Ressentiments geduldet werden, das hatte ich eben auch schon mal gesagt, oder auch solche Praktiken dann nicht hinterfragt werden, das hat dann auch eine institutionelle Seite, dass vielleicht keine Sensibilität im Kollegium, in der Schule als Ganzes vorhanden ist und kein Bewusstsein. Hier besteht ein großes Interesse, dass hier alle Kinder und Eltern fair behandelt werden und kein Kind diskriminiert wird. Und also es ist oft im politischen Diskurs wird das manchmal gegeneinander ausgespielt. Ja, es gibt sowas wie individuelle Diskriminierung. Das ist so diese schwarze Schafe-Theorie. Es gibt so Einzelne, die negative Absichten haben oder auch Vorurteile. Aber das Ganze läuft schon nach demokratischen und fairen Prinzipien ab. Und da mit den Einzelnen muss man sich natürlich auseinandersetzen. Also das wird dann manchmal auch explizit als Diskriminierung in Institutionen bezeichnet. Aber Diskriminierung von Institutionen, mit dieser Idee tut man sich doch sehr schwer, auch auf der politischen Ebene noch und in der Öffentlichkeit. Die Idee ist auch schwer zu vermitteln, wie das zustande kommt. Auch hinter dem Rücken von Akteuren, die vielleicht durchaus wohlmeint sind. Aber dieses Gegeneinander ausspielen ist auch falsch, sondern eigentlich kann man sagen, um einzelne Professionelle für Rassismus und Diskriminierung zu sensibilisieren und um sie auch darin zu unterstützen, eine inklusive Praxis zu entwickeln. Dafür braucht es institutionelle Vorkehrungen. Also dafür müssen auch Dinge verändert werden auf der institutionellen Ebene, zum Beispiel dass Handlungszwänge oder so wahrgenommene Handlungszwänge, die vielleicht zu diskriminierenden Praktiken führen, auch reflektiert werden und aufgelöst werden. Zum Beispiel, wenn bei der Überweisung oder Empfehlung von Kindern in weiterführende Schulen, die Lehrkräfte in den Grundschulen genau wissen, an Gymnasium X bekommen sie sowieso keine sprachliche Unterstützung mehr im Deutschen, und das sieht an der und der Schule anders aus, dann sind das auch strukturelle Bedingungen, die vielleicht diskriminierende Praktiken fördern. Und das ist in der Perspektive der institutionellen Diskriminierung ganz wichtig, solche strukturellen ja, Missstände, könnte man sagen, auch zur Sprache zu bringen und gemeinsam Lösungen zu erdenken, wie man auch ja, diese Handlungszwänge, diese strukturellen Schieflagen beseitigen kann, so dass auch ein Kind tatsächlich die Empfehlung erhalten kann, die den Potenzialen auch entspricht und nicht vermeintlichen Sachzwängen, so. Und diese strukturelle Seite ist auch wichtig, aber es hängt zusammen. Man sollte wirklich man muss auf allen Ebenen ansetzen, um Diskriminierung wirksam zu bekämpfen, also auf der Ebene der einzelnen Lehrkräfte, der SchülerInnen sowieso als Gegenstand der pädagogischen Arbeit, aber auch der Schulorganisation, der Zusammenarbeit mit Behörden. Und dazu ist auch ein Austausch im Schulsystem als Ganzes, also in lokalen Schulsystemen, auch enorm wichtig. Also um zum Beispiel diese Diskriminierung beim Übergang in weiterführende Schulen zu minimieren, wird an einigen Orten auch versucht, zum Beispiel runde Tische einzurichten, um da über Probleme sprechen zu können und möglichst gute Übergänge zu bekommen. Also so eine gemeinschaftliche Gestaltung von Bildungsübergängen, an denen Akteuren aus abgebenden und aufnehmenden Einrichtungen beteiligt sind und vielleicht noch Akteure, die da Unterstützung leisten können. Das ist zum Beispiel auch so eine Strategie, die geeignet ist, um institutionelle und strukturelle Diskriminierung, um der entgegenzuwirken.
Abschließend, welche Rolle spielt denn der Studiengang Migration, Bildung und Demokratie, den Sie erwähnt haben, und wie kann er konkret zur Entwicklung einer diskriminierungskritischen und demokratischen Schulpraxis beitragen?
Ja, dieser Masterstudiengang, der wendet sich an Absolventinnen ganz unterschiedlicher Studiengänge, die also zum Teil auch aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern kommen, aus der Kulturarbeit oder aus der sprachlichen Arbeit oder aus der Integrationsarbeit oder Antidiskriminierungsarbeit. Und der vermittelt interdisziplinär wichtige Qualifikationen, also wichtige grundlegende Kompetenzen, um Praxis in Bildung, in Beratung, in Leitungsaufgaben und Organisationsentwicklung rassismus- und diskriminierungskritisch gestalten zu können. Und dieser Studiengang, der verbindet eigentlich, also wir bemühen uns darum, auf jeden Fall diese Elemente, die ich eigentlich eben bei den Kompetenzen auch schon so genannt habe, also so ein wichtiges Grundlagen- und Hintergrundwissen zu Fragen von Bildung, Demokratie in der Migrationsgesellschaft, und dann aber auch neuerdings auch so eine Selbstreflexionskomponente. Und dann versucht er auch, die Praxiskompetenzen im Bereich der politischen Bildung und Bildungsarbeit in unterschiedlichen Bildungsbereichen, ob jetzt frühkindliche Bildung, Schule oder Formen der Erwachsenenbildung. Also das Thema spielt da eine große Rolle, aber auch der Bereich der Diskriminierung. Also wie kann Bildung, Beratung, Leitungsaufgaben, Organisationsentwicklung, wie Fortbildung, wie kann das rassismus- und diskriminierungskritisch gestaltet werden? Also das sind so die Inhalte dieses Studiengangs. Und was wir auch versuchen, also dieser Studiengang qualifiziert für wissenschaftliche Forschung, aber auch für Praxis. Und das Studium ist auch sehr stark mit Kontakt zu Praxisfeldern, mit Austausch von Akteuren in der Praxis, mit Praktika auch im Ausland so verschränkt. Also so da versuchen wir ein Qualifizierungsangebot zu machen, und nach den Erfahrungen, den Studiengang, den gibt es seit 2012, und die Erfahrungen sind wirklich sehr positiv. So, was so zurückgemeldet wird, und auch über die beruflichen Möglichkeiten der Absolventin in einer ganzen Bandbreite von Praxisfeldern.
Wunderbar. Gibt es vielleicht noch was, was Sie abschließend noch sagen möchten, was Sie sich vielleicht für die Zukunft wünschen an den Schulen oder beim Umgang mit Diskriminierung, Rassismus? Was ganz Übergreifendes.
Ja, vielleicht noch mal. Also in Deutschland ist das Problembewusstsein immer noch nicht besonders groß und das ist in den letzten Jahren ja auch nicht besser geworden unter dem Rechtsruck, den wir gerade in Gesellschaft und Politik und zum Teil auch in den Institutionen schon deutlich erleben. Und man kann einfach nur deutlich machen, Rassismus ist eine Form von struktureller Gewalt, die von vielen noch so als ja, geleugnet wird oder als nicht wichtig abgetan wird, aber die verletzt und tötet und die Leben von großen Gruppen der Bevölkerung in dieser Gesellschaft ganz maßgeblich prägt. Und Rassismus ist auch, stellt insofern auch die Legitimation der angeblich demokratischen Institutionen in Frage. Also Rassismus ist auch ein ganz großes Problem für die Demokratie. Und auf der anderen Seite, wenn man endlich anfangen würde, diese Themen anzufassen in den Institutionen und da systematische Strategien zu entwickeln, es als kollektive, politische, institutionelle Aufgabe definieren, alle Menschen vor Diskriminierung zu schützen und sie zu unterstützen, dass sie ihre Rechte auch gleichberechtigt wahrnehmen können. Das hat so einen großen Mehrwert und ist auch über die Gerechtigkeit und das, was allen Menschen zusteht, hinaus auch so ein ganz wichtiger Beitrag so für die Demokratie in dieser Gesellschaft, für die Weiterentwicklung der Demokratie und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also die Bedeutung des Themas kann man überhaupt nicht hoch genug veranschlagen.
Das war's auch schon wieder mit der Bildungswelle im Mai. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Bevor wir jetzt aber ganz Schluss machen, habe ich wie immer noch ein paar Veranstaltungstipps für euch.
Schon gewusst?
Los geht's mit der Vortragsreihe Bildung in der Postmigrationsgesellschaft. Da stehen nämlich noch ein paar richtig spannende Termine an. Es geht um Fragen rund um Bildung, Zugehörigkeit und gesellschaftlichen Wandel. Wenn euch das Thema interessiert, und das sollte es, dann schaut unbedingt mal auf die Website der PH. Dort findet ihr alle restlichen Termine mit Datum, Zeit und Infos. Weiter geht's mit einem kleinen Ausblick in den Juni. Am 2. Juni findet die Praxisbörse Kindheitspädagogik 2025 statt. Klingt weit weg, aber wer jetzt schon auf der Suche nach Praxisstellen oder Kontakten in die Berufswelt ist, sollte sich das nicht entgehen lassen. Das Bewerberportal ist bereits geöffnet. Ihr findet den Zugang direkt. Das Bewerberportal ist bereits geöffnet. Ihr findet den Zugang direkt auf der Startseite der Pädagogischen Hochschule. Einfach auf den grünen Kasten klicken. Wie immer gilt, alle Infos zu den Terminen und Veranstaltungen findet ihr auch online auf der Website der PHKA. Viel Spaß beim Stöbern und Mitmachen. Wir hören uns im Juni.